Ja, hallo Max. Zu, was glotzt denn so? Es ist ja ein bisschen länger vergangen. Wir hatten unser Sherlock-Special zwischendurch, aber seit unserem letzten offiziellen Was glotzt denn so ist ein bisschen Zeit vergangen.
Ja, wir hatten ja eigentlich geplant, viel früher und aktuell, brandaktuell unsere X-Men Days of Future Past, Die Zukunft ist Vergangenheit, im Deutschen preiszugeben. Jetzt ist der Film leider schon eine ganze Menge am Laufen, über einen Monat.
Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir dazu was sagen und deswegen werden wir jetzt ganz kurz und knapp damit einsteigen, bevor wir so ein bisschen schauen, was wir in letzter Zeit sonst noch so geguckt haben, aber auch worauf wir uns freuen in den nächsten Wochen, weil jetzt ja der Sommer, die Sommer-Blockbuster-Zeit beginnt, sowohl was Filme betrifft, als auch vielleicht auch einige Serien, auf die man sich freut.
Oder eben, ob es gerade was Filme betrifft, ob wir ein Sommerloch oder eben, dass es tatsächlich... dass es Gründe gibt, in die kühlen, schattigen Kinosäle zu gehen, außer Fußballspiele zu gucken. Wir, dann fange ich einfach mal kurz an. X-Men Days of Future Past. Ich hatte nicht allzu viel Ahnung von der Story. Ich kannte andere Interpretationen von der Story, aber ich meine, bei Filmen sage ich ja inzwischen sowieso immer, versuch, selbst wenn du das Quellmaterial kennst, davon mal ein bisschen wegzugehen, um zu gucken, ob es ein guter Film ist. Ich war positiv überrascht, so ein großer Cast. Aber sie haben zum Glück nicht den Fehler gemacht, jeden Charakter irgendwie wichtig zu machen. Sie haben sich ihre Charaktere, die wichtig sind, rausgepickt. Sie haben ein paar sehr comichafte Stretches gemacht. Das sehe ich auch absolut ein, obwohl mir der Film, sage ich gleich vorneweg, super gefallen hat. Dass zum Beispiel Kitty Pryde, gespielt von Ellen Page, dass die plötzlich diese Fähigkeit hat, Leute in die Vergangenheit zu versetzen. Ja. Das war neu, das wurde vorher in den Filmen überhaupt nicht thematisiert. Aber das war für mich, gerade weil Comic-Verfilmungen sind, die nicht der Sparte Batman unglaublich ernst und realistisch sein wollen. Wenn man darüber hinweggekommen ist, war der Film für mich sehr schlüssig, war gut getimed großteils, er war jetzt keine Veränderung der Comic-Filme, aber es hat mir sehr, ähnlich wie bei The Wolverine, war es ein Film, bei dem ich Spaß hatte. Ich hatte wirklich Spaß mit den einzelnen Charakteren, mit einzelnen Set-Pieces des Films. Da konnte ich drüber hinwegsehen, dass natürlich einige Charaktere völlig hinten angestanden sind oder auch Thematiken aus X-Men 3 nicht so wichtig waren am Anfang des Films und so viel auch jetzt, der Film ist ja schon eine Weile raus, mein Abschlusswort. Dadurch, dass es Zeitreisen sind, wurde auch mehr oder weniger die Story der vorigen Filme ja auch sowieso nicht mehr ganz so wichtig, weil sie die komplette Vergangenheit jetzt geändert haben und wieder einen neuen Startpunkt haben, um die Serie weiter fortzuführen.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass es dazu kommt, aber es ist wirklich andersrum, als ich gedacht hätte. Ich dachte eher, dass Max der etwas kritischere ist und ich die Begeisterte. Und in dem Fall ist es wirklich andersrum, nämlich, also ich hatte auch Spaß bei dem Film. Es ist wieder mal Jammern auf sehr hohem Niveau. Es war, ich meine, gerade die Schauspieler James McAvoy, unglaublich großartig in diesem Film. Und also obwohl ich dabei Spaß hatte, ist es einfach so, dass es gab so ein, zwei Sachen, die haben mich nicht ganz überzeugt. Also ich fand eben gerade das Ende, die Auflösung sozusagen, der Moment, mit dem sich die Zukunft dann ändert, hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil ich dachte, selbst wenn, ich versuche jetzt hier möglichst spoilfrei zu reden, für die es nicht geschafft haben, es im Kino zu sehen, selbst wenn man sozusagen sagt, okay, damit hat er den Tag gerettet, die ganze Storyline, um die es geht, finde ich, wurde damit eben nicht gerettet, weil das eigentliche Problem nicht geändert wurde, sondern nur dieser... Der Moment abgewendet
hinausgezögert.
Wurde. Hinausgezögert.
Problem wurde hinausgezögert.
Und ja. Also man hätte die Zukunft eigentlich komplexer verändern müssen. Ich sehe aber ein, dass das nicht so geht. Und ich fand das Ende halt... Es war sehr, sehr cheesy. Ich meine, ich bin ja auch ein Sucker für cheesy Enden und für Glück und glücklich sein und happy end for everybody. Aber es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte... Ach, Leutchens. Es ging also nach der Entscheidung, die sie getroffen haben, gab es eigentlich keine andere Variante mehr, dass es das passiert. Aber da, in der Hinsicht war ich dann halt ein bisschen enttäuscht. Aber streckenweise großartige Momente. Ich habe den Film mit Absicht nicht in 3D geguckt und habe mich geärgert, weil es ein, zwei Szenen gab, wo ich dachte, das in 3D zu sehen war, also weißt du, wo der eine Mutant, der super schnell ist, wo gezeigt wird, wie er Dinge verändert und deswegen alles in Zeitlupe ist, also Highlight-Szene. Total, und die wäre in 3D groß gewesen.
Genau zu der Szene, die beschreibt für mich genau, dieser Film hat zu keinem Moment versucht, etwas Neues zu machen. Der hat ganz viele, auch diese Szene mit, wir verraten nicht zu viel, es ist eine Slow-Mo-Szene, und der spielt mit all den Dingen, die wir kennen, aber auch lieben, über Comedy mit schnell-langsam. Es ist alles, was man schon mal gesehen hat in Filmen, aber es war alles gut. Ich sag nicht sehr gut oder herausragend umgesetzt, aber alles gut bis sehr gut wurden diese Stücke zusammengesetzt. Natürlich dieses Zeitreisending, ich muss an, ich glaube, eine Twin Peaks Folge oder was es auch immer war. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall jemand, der zurückgeschickt wird, um Hitler zu töten, als er noch ein Baby ist. Aber am Ende ist die Welt natürlich viel schlimmer, nachdem er Hitler umgebracht hat. Und dass man sich hier bei familienfreundlichem Kino eben genau für das Umgekehrte, man hat tatsächlich den Fehler gut machen können. Wobei ich es schön fand, wie sie bis zum Ende noch mit diesen Gedanken spielen. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, macht das zwar Wellen, aber es ändert sich am Ende nichts. Aber wie du richtig sagst, am Ende, es ändert sich halt doch genug. Diese beiden Theorien, die da sehr, ich sag mal, Popcorn-Kino-freundlich weitergegeben wurden. Also am Ende, ich würde sagen, wir können uns beide darauf einigen. Ja. Es war auf jeden Fall kein Reinfall.
Es war kein Reinfall. Es war seit Avengers für mich der beste Comicfilm.
Der unterhaltsamste.
Der unterhaltsamste und auch, er hat mir auch besser gefallen als Iron Man 3, obwohl ich Iron 3 ja zum Beispiel auch mochte. Aber es liegt eben doch daran, die X-Men, ich meine, ich bin einfach ein Fan von Ensemble-Filmen und X-Men ist ja ein Ensemble-Superheldenfilm und ich meine, es ist schön. Also zwischendurch hat man gedacht so, ach Gott, Hugh Jackman, das mit den Muskeln solltest du vielleicht jetzt langsam mal lassen, das mit deinen Armen ist nicht mehr so schön. Aber es war einfach schön, die zusammenzusehen. Und ich meine, es war auch krass, wie oft du ja dann durch die Zeitreise-Charaktere sterben siehst, immer und immer wieder. Und du jedes Mal bricht so ein bisschen was in dir, weil du denkst, nein, mein Lieblingscharakter stirbt. Und es ist gerade auch die Vergangenheit, die düstere, dieses, wo hier Professor X und Magneto eben zusammenarbeiten, die alten, der alte Cast sozusagen. Es war einfach schön. Also es war auch so ein bisschen Fanservice, aber eben gut gemachter Fanservice. Und du hattest echt einfach Freude, weil du irgendwie alle zusammen gesehen hast.
Dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit TV-Filme, was ich so gesehen habe in der letzten Zeit. Ich habe unter anderem auch erst vor ein paar Tagen über ein paar glückliche Zufälle auch endlich mal in Transcendence reingucken können. Mhm. Den Film, der am Anfang so einen Trailer hatte, wo ich dachte, das wird ein Blockbuster, für den sich dann aber irgendwie keiner mehr interessiert hat, gemacht von dem Herrn Pfister, der Kameramann von den aus der meisten Christopher Nolan Filme ist, was man auch sieht, Überraschung, auch teilweise erzählerisch, aber dass der Film jetzt am Ende irgendwie, der scheint ja richtig gefloppt zu sein, weil der hat überhaupt keine...
Der mit Johnny Depp, ne?
Ja, mit Johnny Depp.
Der hat ja auch eine super spannende Prämisse, aber es ist halt eben kein Feel-Good-Movie. Und ich glaube, der...
Also ja, aber ich meine, waren ja zum Beispiel Inception, Matrix, das sind alles keine Feel-Good-Movies.
Nein, aber also so wie ich das wahrgenommen habe, auch vom Trailer, und ich meine, ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, ist interessant, aber es war eben kein Inception, weißt du? Inception ist zwar kein Feel-Good-Movie, aber es ist ein Flashy-Movie, weißt du? Es ist geile Effekte und alles. Und Transcendent ist ja, glaube ich, eher so ein Psychothriller, der sich auch mit den Abgründen der Menschlichkeit auseinandersetzt, mit dieser, der Angst vor Technik, also so dieses, ne, Dystopie, Science-Fiction-Gedöns und so weiter. Und ich glaube, dass die Leute nicht so begeistert hat.
Und ich denke, da wurde der Film falsch vermarktet, denn genau das, was du alles gerade gesagt hast, hätte ich unglaublich interessant gefunden, ist der Film aber nicht. Der Film befasst sich am Anfang kurz mit der Frage, ist diese Intelligenz, die wir gerade geschaffen, ist das tatsächlich dieser, ist das immer noch Johnny Depp? Oder ist das eigentlich nur eine Mischung aus Johnny Depps Erinnerungen und einer künstlichen Intelligenz? Ist das jetzt ein völlig neues Wesen? Und dieser Film kümmert sich eigentlich gar nicht so groß um diese Ambivalenz. Es gibt eigentlich nur die Frau, die dir so dargestellt wird. Ja, das ist halt, sie hat den Mann über alles geliebt und natürlich kann sie nicht loslassen und sie will daran glauben und der Rest der Welt glaubt nicht daran. Mehr Zwischentöne bekommen wir nicht.
Krass.
Wir bekommen dann technischen Fortschritt. Teilweise, es gibt auch einen Zeitsprung von 2 Jahren mitten im Film, wo es in einer Szene vorher eigentlich noch darum geht, ja, wir müssen jetzt versuchen, bevor diese künstliche Intelligenz was zu groß, also die Gegner sagen, bevor der was zu Großes aufbauen kann, müssen wir versuchen, ihn zu stoppen. Plötzlich steht da 2 Jahre später und du denkst, was habt ihr jetzt 2 Jahre lang gemacht? Wird auch nicht thematisiert. Viele Charaktere reden auch so miteinander, als hätten sie sich vor kurzem erst wieder gesehen. Und das sind jetzt alles die negativen Sachen. Die Prämisse war spannend, die Prämisse war toll umgesetzt und am Ende des Films leider wieder überhaupt nicht ambivalent, sondern sehr offensichtlich wird damit umgegangen, ob das noch wirklich Johnny Depp war oder ob das nicht Johnny Depp war. Dr. Caster. Und das fand ich auch schade, dass am Ende des Films der Film dir doch ziemlich deutlich sagt, so ist es. Ja. Ich sag jetzt nicht, was es von beiden ist, aber so ist es, dass man dann da auch sitzt, dass du bloß keine Kontroverse hast. Es wurden dann auch teilweise Storykniffe benutzt, die dann aber zu dieser Ansicht eines Computers oder einer künstlichen Intelligenz überhaupt nicht passen. Der Film hat sich unglaublich oft selbst im Weg gestanden, um eine eigentlich richtig interessante Story zu erzählen.
Ja, das ist schade.
Die Grundzüge der Story sind nämlich unglaublich angsteinflößend. Es geht darum, dass diese künstliche Intelligenz dann nämlich im Laufe des Films Nanotechnologie anwenden kann. Das heißt, es kann bis in die menschlichen Zellen vordringen und kann dann halt Sachen wie Lähmungen, Blindheit, lebenslange Blindheit, kann das alles heilen. Mhm. Kann der, also ist so weit, dass der Körper sozusagen augmentiert werden kann. Aber leider wird das nur dafür genutzt, dass der, dass die als Supersoldaten gesehen werden und dann auch ein, zwei Action-Szenen, leider underwhelming Action-Szenen haben. Aber das hätte man alles thematisieren können, so von wegen, wollen die Menschen diesen Fortschritt, wollen die Menschen diesen Fortschritt nicht? Warum wollen sie diesen Fortschritt? Und so viel nehme ich vorweg, am Ende des Films kommt dann plötzlich innerhalb von 3 Minuten, das muss ich jetzt verraten, die Menschen sind die Arschlöcher in dem Film. Auch ein Grund, warum der Film wahrscheinlich gefloppt ist.
Ja.
Denn die Menschen gewinnen am Ende und stehen dann da so, oh, der Computer, die künstliche Intelligenz wollte gar keine Superarmee bauen, sondern hat eigentlich nur die Nanotechnologie genutzt, um Menschen und Natur zu heilen. Well, shit happens. We will learn out of this, maybe. Das kommt einfach alles aus dem Nichts.
Es klingt aber so schön menschlich irgendwie.
Natürlich, und deswegen verstehe ich, also es, ich verstehe, es, das ist eigentlich auch schön, wenn man sich darauf einlassen kann. Ich verstehe aber, dass ganz viele Leute sagen, da fehlen mir die Zwischentöne. Nee. Also so viel zu Transcendence im Film. Ich hätte noch Fernsehen, aber jetzt lasse ich
erstmal nicht zu Monolog Zwischenstopp.
Du konntest da jetzt ja leider nichts sagen.
Ich hatte ja eine Sneak-Überraschung. Ich würde sagen, ich habe die beste Sneak gesehen, die ich je in einem großen Blockbuster-Film-Kino rein gedöns gesehen habe. Oh mein Gott, super, super, super Ausdrucksweise.
Und am Ende wird das zusammengeschnitten. Und ich habe einen richtig guten Film in der Sneak gesehen.
Jedenfalls, ich bin ja jetzt letzte Zeit öfter in die Sneak gegangen, in eine große Filmkette, und dementsprechend ist es natürlich, hat man natürlich viel Scheiße dabei, was aber ganz okay ist, weil eben, wenn man gerne Blockbuster guckt, freut man sich natürlich auch wohl mit Blockbuster in der Sneak. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich hingehe, und weil die Sneak in Broadway einfach zu selten ist und auch man da auch ewig anstehen muss. Aber das beiseite, habe ich jetzt also den Film, ich glaube, er heißt in Deutsch Die große Verführung, gesehen. Ich habe halt die ersten 3 Minuten verpasst.
Mit John Carter.
Mit John Carter, in Klammern Taylor Kitsch. Und es war total schön, weil das war wirklich so ein, dadurch, dass wir eben auch die ersten 2 Minuten verpasst haben, haben wir halt so ein bisschen die Einführung, also den ersten Einführungsmonolog und halt auch den Titel verpasst und wussten aber auch nicht, wer mitspielt. Und sind dann so reingekommen und es war wirklich so ein richtiges Raten. So die erste Viertelstunde, okay, in welche Richtung geht jetzt der Film? Und am Ende ist es eben eigentlich eine Komödie, aber eben nicht so eine Mainstream-Komödie, sondern so eine schwarze Komödie vielleicht nicht, aber auf alle Fälle eigentlich ein dramatisches Thema. Es geht nämlich um ein kleines kanadisches Dorf, das nicht mehr fischern darf und deswegen eigentlich komplett arbeitslos ist, Landflucht hat, die ganzen Sachen, die man so kennt. Und unsere Hauptfigur ist eben auch Sozialhilfeempfänger und will dafür sorgen, dass es wieder Arbeit gibt, und die wollen eine Fabrik in diesen kleinen Ort holen. Dafür brauchen sie aber einen Arzt, und seit 8 Jahren bemühen sie sich um einen Arzt, und der Film steigt eben damit ein, dass der Bürgermeister einen Job am Flughafen annimmt und dann also einen Arzt dabei erwischt, wie er Kokain über die Grenze schmuggeln will und ihn dazu zwingt, einen Monat in dieses Dorf zu kommen. Und in diesem Monat versucht also dieses Dorf mit all seinen Möglichkeiten, diesen Arzt davon zu überzeugen, dass es die beste Idee der Welt ist, in dieses Dorf zu ziehen, um da zu praktizieren. Und es ist einfach total schön. Also es ist kein Klamauk, aber es ist auch kein Film, der dich jetzt irgendwie, ist jetzt nicht wie hier Death at a Funeral, dass du so noch jahrelang darüber denkst, weil der einfach so absurd war. Aber es ist ein kleines Sommerjuwel, würde ich sagen, weil es einfach schöne, tolle Schauspieler hat, schöne Beziehungen zwischen den Charakteren, sehr trockenen Humor und auch eben Taylor Kitsch. Ich meine, ich bin ja auch ein Fan von ihm, und der spielt das auch ganz toll. Ich habe mich auch total gefreut, als ich ihn in der ersten Einstellung gesehen habe. Dachte so, oh mein Gott, er spielt mit. Und also den kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ein Remake. Ich habe das Original, wollte ich mir jetzt nochmal angucken, habe ich aber noch nicht geschafft. Und auf alle Fälle so ein kleiner, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man den auch, ich glaube, es ist offiziell ein Independent-Film, der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kitsch da seine übliche Gage für bekommen hat, weil es auch ein ganz kleiner Cast ist, aber auch schöne Landschaftsaufnahmen. Am Anfang waren wir uns erstmal nicht sicher, wo es denn spielt, bis wir gecheckt haben, dass es in Kanada ist. Also es ist wirklich ein toller Film gewesen.
Bei mir, ich hätte jetzt, glaube ich, filmmäßig habe ich jetzt, außer man spart sich ja sein Geld inzwischen so auf für den kommenden Sturm an Filmen. Fernsehmäßig bin ich natürlich zutiefst betrübt, denn für mich ist zurzeit Fernsehen eine sehr untergeordnete Rolle, nicht nur aus Zeitgründen gespielt, sondern auch aus Interessensgründen. Game of Thrones ist vorbei.
Und das Loch.
Das große Loch. Jetzt sind es wieder 9 Monate warten. Penny Dreadful hat mich nach 3-4 Folgen leider, hat das Interesse mich verlassen. Ich würde, wenn meine Freundin das zum Beispiel weiterguckt und ich da bin, dann würde ich das wahrscheinlich weiter mit ihr gucken. Sie hat auch Bates Motel geguckt. Das hat mich aber auch nicht so gepackt, weil mich die Thematik, eigentlich ist die Grundthematik klingt für mich interessant mit diesem, der wird später zu diesem Serienkiller und alles. Aber mein weiteres Problem mit Serien, wo sehr viele Morde geschehen in kleinen Orten, ich bin jemand, der sich nach 2-3 Folgen fragt, nee, das muss einfach auffallen und wie ihr euch da gegenseitig die Scheiße aus dem Leib lügt. In der Comicverfilmung hast du halt dieses, ja, Superhelden, ja, geheime Identität. Du bist diese Tropes gewöhnt und da komme ich auch mehr oder weniger drüber hinweg.
Es ist ähnlich wie beim Fantasy, so Deus Ex Machina. Gibt's halt, ist halt Teil des Genres, akzeptiert man halt.
Genau. Und
ist halt so.
Also zumindest die ersten Folgen, die ersten 3 Folgen oder so, die ich gesehen habe, waren nicht packend genug, dass ich dran geblieben ist. Sie hat's weitergeguckt, sie findet's sehr gut. Aber damit war auch die letzte Chance. All die Herbstserien sind ja auch so im April, Mai ausgelaufen und serienmäßig sitze ich so ein bisschen auf dem Trockenen, freue mich allerdings unglaublich sehr jeden Montag, wenn bei YouTube ja auch von HBO die neuen Clips von John Olivers Last Week Tonight rauskommen.
Von dem ich jetzt auch schon von allen Seiten was gehört habe, den ich mir jetzt schon fast nicht angucken will, weil alle sagen, dass er so großartig ist, aber ich glaube, ich gucke da mal rein. True Blood ist angelaufen. Und ich meine, sagen wir mal so, mein Hype ist ja schon länger vorbei. Aber man fällt dann doch in alte Hype-Muster zurück. Und ich habe jetzt die ersten 2 Folgen geguckt und ich muss sagen, über Surprise, Surprise ist es halt ein bisschen enttäuschend. Weil auf der einen Seite dieses Ganze, sie haben ja jetzt so diese Zombie-Slash-Vampir-Thematik, weil ja diese, also für die Leute, die jetzt nicht mehr genau wissen, wie es geendet ist, die letzte Staffel ist ja damit geendet, dass quasi die Menschen an den Vampiren rumexperimentiert haben und so eine Art Virus, also sowas wie AIDS für Vampire entworfen haben. Ich glaube, Hep V halt, also dieses Hep D, ja. was schon mal angesprochen wurde, das haben sie einfach verschlimmert. Und die Vampire sind halt einfach, dann sterben irgendwann. Also gibt's keine Heilung für. Und das sorgt halt dafür, dass es natürlich jetzt zum großen Konflikt zwischen Vampiren und Menschen gekommen ist, weil die Vampire, die infiziert sind, sich ja auch sagen, I don't care. Wir töten, vergewaltigen und morden alles, was uns über den Weg kommt und haben noch mal ein schönes halbes Jahr, bevor wir uns im Nichts auflösen. Ja, das Problem leider ist, dass diese Prämisse eigentlich super ist. Ich meine, für den Zombie-Fan in mir sowieso, aber diese Erzählweise ist halt, ich meine, die haben 100 Minuten, also 55 Minuten oder so für eine Folge, in der man kann man so viel erzählen. Und dann wird da einfach, also man sitzt einfach so da, guckt auf die Uhr und denkt so, ach komm, ich weiß doch jetzt schon, was passiert in 10 Minuten. Und, Spoiler Alert, für alle, die noch nicht die ersten 2 Folgen gesehen haben, es hat sich also jetzt rausgestellt, dass Eric infiziert ist. Und
er lebt warum noch?
Weiß ich nicht. Er ist offensichtlich noch nicht so krank, dass er gleich stirbt, aber...
Ich dachte, der war irgendwo am Nordpol.
Ja, das ist halt das Problem.
Es war ja klar, dass
du siehst halt, es steigt damit ein, dass Pam halt auf ihn sucht und du denkst, also ich meine, du hast dir ja schon gedacht, dass er nicht verbrennt, weil ich meine, es ist Eric fucking Northman, der 2000 Jahre alt ist. Natürlich hat er sich irgendwie in den Schnee gegraben oder so. Aber was mich halt einfach echt total genervt hat, ist eben, dass wir jetzt die Figur wiedersehen und dass er krank ist. Und das ist einfach die billigste Art, wie du mit dieser Figur umgehen kannst auf dieser Prämisse. Und ich gucke das mit einer Freundin zusammen und wir haben eigentlich schon fast beschlossen, dass das der Grund ist, warum wir jetzt auch einfach aufhören, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Also
ja,
es ist einfach so absurd und es ist die letzte Staffel und du merkst, sie machen auch viel Fanservice, so von den Rückblenden. Es wird jetzt schon angedeutet, dass Suki doch wieder Bill toll findet und so. Also
Surprise!
Es ist alles so traurig. Es ist so traurig alles. Aber lass uns über was reden, was überhaupt nicht traurig ist, nämlich Sailor Moon!
Ja, dazu kannst du ja fast nur du was sagen. Es ist ein Sailor Moon Reboot.
Es ist ein geplant. Reboot für diesen Sommer geplant. Und der Grund, warum ich so excited bin, ist, dass ich immer... Also als Kind habe ich natürlich auch die Serie gern geguckt. Und es gibt immer noch Momente, wo ich mir gern mal so die letzten 3-4 finalen Folgen einer Staffel angucke. Aber Sailor Moon aus den 90ern ist jetzt auch keine Serie, die man mal so einwirft, um sie wiederzusehen. Weil es ist halt eine sehr kindgerechte Erzählung. Du hast einen Fall pro Folge und die wiederholen sich sehr stark. Und da gibt's ja auch die Elemente des Magical Girl. Das heißt, alle verwandeln sich und so. Aber die Mangas waren damals ja einfach extrem gut. Und das Schöne an den Mangas ist eben, dass es auch wirklich eine Charakterentwicklung gibt, was es in der Serie niemals gab. Also Bunny Tsukino wird zwar älter, Aber ich meine, die Beziehung zu Mars, zu Xena Mars, zu Rey, ändert sich eigentlich nicht wirklich. Die haben ja immer so ein bisschen dieses, wir hassen uns, also wir hassen uns nicht, wir streiten uns die ganze Zeit, aber eigentlich lieben wir uns. Also typische Geschwisterbeziehung. Und sie heult ja auch genauso viel rum wie am Anfang und ist genauso naiv und bleibt auch dumm und so. Und in den Mangas hat man eben, konzentriert man sich ja, hat man sich sowieso viel mehr auf die eigentliche Magical Girl Story und der Kampf gegen das Böse konzentriert, weniger auf den Alltag. Und du hast eben aber eine wirkliche Charakterentwicklung und auch eine viel komplexere Story. Und die haben sich relativ schnell vom Manga gelöst, abgesehen von so ein paar Figuren und groben Handlungssträngen. Und die Ansage für dieses Reboot ist eben, dass man sich viel mehr an das Manga hält. Das ist der Grund, warum ich so begeistert bin. Und also von dem, was man jetzt von dem einen Bild und auch von dem Trailer gesehen hat, der Zeichenstil sieht super aus, auch viel näher am Manga dran. Und ich bin einfach nur total begeistert und... Oh.
Vielleicht werde ich es versuchen. Vielleicht werde ich es versuchen. Ich habe schlimme, schlimme Kindheitserinnerungen. Das war so genau der Grund, warum ich als Kind, bis ich 12 oder so, bis ich 11 war, keine Anime sehen wollte, weil ich dachte, oh, weil aus irgendeinem Grund waren die einzigen beiden Sendungen Mila Superstar und
Kids Eye?
Und eben
Sailor Moon.
Ich meine, es gab noch die Kickers, die habe ich dann ganz gerne gesehen. Die haben mich dann auch wieder zurückgebracht, weil das war halt ein Jungsthema und das andere kam so, wurde dir so als typisches Mädchenthema als Junge erklärt. Und zum Glück kamen dann irgendwann auch Sachen, auch wenn die natürlich schonen vorweislich für Männer gemacht werden, Sachen wie One Piece, aber es war so, es geht nicht nur um Männer oder nur um Frauen, sondern tatsächlich, da ist noch ein ganz anderer Kosmos an. Es sind nicht nur diese Alltags- oder Sportgeschichten oder sowas. Weil ich stimme dir zu, gerade bei der alten Sailor Moon Serie ist dieser Kampf gegen Gut und Böse, der hat sich manchmal einfach verabschiedet für über die Hälfte der Folge und dann kam plötzlich Tuxedo Mask und ich hatte nie eine Ahnung, wer dieser Tuxedo Mask ist.
Tuxedo Mask hat auch so eine schlechte Synchronstimme.
Also abgesehen davon, gibt es einen dümmeren Superheldennamen als Tuxedo.
Aber er ist ja auch nicht der Held. Er ist zwar der romantische Held, aber er ist ja nur... Ich meine, die wirkliche Arbeit machen ja die Sailor Krieger.
Aber trotzdem, stell dir vor, mein Name wäre Jeans T-Shirt Guy. Oh, das Jeans T-Shirt Guy.
Ja, ich meine, es spielt... Also, es flirtet mehr als direkt mit diesen ganzen Mädchenthemen. Und was aber eben auch zum Beispiel ganz spannend ist, ist, dass es im Manga ja thematisiert wird, dass Tuxedo Mask eigentlich nicht wirklich Kräfte hat und dass er eben auch Usagi, wie im Manga genannt wird, einfach nicht wirklich beschützen kann und ne, dieser Konflikt wird eigentlich total ausgetragen, so eigentlich total ein total aktuelles Männlichkeitsthema, was ist es, wenn du mit einer starken Frau zusammen bist und was macht das mit deiner Männlichkeit? Ist das ein Angriff auf deine Männlichkeit und so weiter? Also unter feministischen Aspekten super spannend.
Vielleicht weißt du das auch. Mamoru heißt ja auch beschützen.
Ja, klar.
Also sein Name heißt auch beschützen. Ja, also um diesen
ja, gut, Krieg. Ich meine, er hat ja auch dieses Element, gerade am Anfang, weil er sie ja, also wo sie noch lernt, sie wird ja auch einfach ins kalte Wasser geschubst mit ihren Fähigkeiten, wo er sie ja einfach öfter mal aus Situationen rettet. Aber gerade also in den Mangas im Verlauf der Zeit, wenn sie immer stärker wird, bleibt er ja immer gleich und ist eigentlich nur so die Schulter, wo sie sich ausruhen kann zwischen den Kämpfen.
Was bei mir zum Beispiel als Anime auch besser funktioniert hat oder als TV-Serie als das alte Sailor Moon, sind die eigentlich mehr oder weniger reinen Sailor Moon-Abklatsche, einmal Jeanne d'Arc
und
Wedding Peach. Ich habe das natürlich nie laut gesagt in der Schule, aber ich habe unglaublich gerne Wedding Peach geguckt, weil für mich halt so, okay, warum haben die Kostüme, das ist komisch, aber du hattest immer wieder diesen Kampf gut gegen böse, also du hattest A, sehr viel Action und B, haben sich persönlich entwickelt. Natürlich, Überraschung bei Wedding Peach, ging es am Ende darauf hin, dass jede ihren Traum geil finden. Das war dann so ein bisschen, ja, okay, wobei in dem Alter habe ich darüber nicht nachgedacht. Das war dann so, ja, sie hat ihren Freund und ich freue mich für sie. Ich
mir das alles wieder. Aber Jeanne d'Arc ist auch so ein Fall von, ich habe die Comics hier auch stehen hinter dir im Regal, weil ich auch Jeanne d'Arc total gern geguckt habe. Und Jeanne d'Arc war großartig. Und ist
meine
halt
Mutter hat das sehr gerne, meine Mutter hat gesagt, Scott, Jeanne d'Arc, warte, ich setze mich zu ihr.
Und es ist finde ich, immer original auch, also immer, ich musste die mal leihen. Lies mal die Mangas, die sind echt gut. Weil auch in, also ich meine, die Serie, finde ich, ist sehr viel besser umgesetzt als Sailor Moon. Dann merkt man auch einfach, dass das bekannter ist, dass sie es für einen größeren Markt gemacht haben. Aber
das kam ja über ein Jahrzehnt später. Aber
im Manga hast du ja auch mehr Zeit, das zu entwickeln. Ich meine, du musst ja bei diesen, gerade diese Magical Girl Serien sind ja Serien, die eben auch damit arbeiten, dass du jedes Mal einen neuen Kampf hast. Aber, also das ist der Grund, warum ich für Sailor Moon excited bin. Aber was ich eben auch, also meine absolute Lieblingsserie überhaupt von allen Anime-Serien, die ich je gesehen habe, ist immer noch ein Super-Trio, Cat's Eye im Original. Und die waren eben nämlich nicht so Mädchen-Mädchen-mäßig, sondern es waren ja hier die knallharten Diebinnen mit ihrem, ich meine, die hat natürlich auch die Love-Story und so weiter, aber ich meine, das gehört ja dazu. Man muss ja auch bedenken, die japanische Gesellschaft ist ja auch eine sehr konservative Gesellschaft, die auch gerade was so Gender-Sachen und Geschlechterrollen betrifft, sehr, sehr noch altmodisch, beziehungsweise nicht da ist, wo wir sind, egal ob man es jetzt altmodisch bezeichnen will oder nicht. Das heißt, das geht halt auch nicht anders, zur Zeit noch.
Lass uns zum Abschluss ins Kino gehen.
Ja.
Also, vielleicht gehen wir ja tatsächlich, aber finden wir mal wieder einen Grund. Worauf freust du dich in der nahen Zukunft?
Oh, es gibt, also ich muss hier...
Der Sommer, was sagst du? Also, versuch mir mal einzugrenzen.
Ich weiß, bisschen. Du wirst mich jetzt gleich hauen und wahrscheinlich
Nein.
alle Fans...
Transformers?
Ach, keine Ahnung. Transformers kommt drauf an. Manchmal habe ich dann so eine Phase, ich meine, mein Auto, also meine Mitbewohnerin, die uns immer mit dem Auto nach Luxemburg gefahren hat, die ist ja bald nicht mehr da. Das heißt, ich kann die Filme wahrscheinlich nur noch, wenn sie in Trier im Original laufen, im Original gucken.
Wird zum Glück ja häufiger.
Genau, wird ja wieder häufiger. Ich habe den neuen Turtles-Trailer gesehen. Und ich find's ja bisher, also mein Problem ist, ich finde Michael Bay scheiße, ich finde hier die Megan Fox scheiße, ich find's eigentlich auch scheiße, dass die beiden in dem Reboot mitspielen. Aber ich war
mitarbeiten.
Aber ich bin ein totaler Turtles-Fan und ich find's total schön, eine Variante zu sehen, wo es eben versucht wird, die Turtles nicht als so Comic Varianten ins Leben zu rufen mit den Ganzkörperanzügen. Ich meine, ich liebe die Verfilmung aus den 90ern, aber es ist schon alles sehr klamaukig, sondern dass es wirklich einen Attempt gibt, diese Geschichte ernsthaft, aber dennoch Popcorn-Kinomäßig umzusetzen. Und ich finde das Design der Turtles total toll in dem Film. Aber es wird wahrscheinlich schrecklich werden, weil ich Michael Bay hasse. Ich meine, I'm Number 4 fand ich okay. Hatte zwar so typische Michael Bay-Einstellungen, aber okay, konnte ich mit leben. Aber es ist, also ich freue mich ein bisschen.
Ich glaube, er ist hier, glaube ich, nur Produzent bei dem Film. Ich meine, er ist nicht der Regisseur.
Ja, okay.
Ihr dürft mich steinigen, wenn das nicht stimmt.
Dann gibt es Hoffnung.
Aber, also, mich hat halt, ich kann nur ganz kurz auch wieder, nur genau andersrum.
Ja.
Weil ich sehe kein großes Potenzial hinter den Turtles, außer ihrer comichaften, leichten Art, was ich auch an ihnen liebe. Also ich war früher riesiger Turtles-Fan und Cowabunga, Pizza essen, wann immer geht. Ich habe angefangen als Kind Pizza zu essen, der Turtles wegen, rede ich mir heute zumindest ein. Diese Turtles sprechen mich bisher visuell so gar nicht an. Wenn sie es am Ende schaffen, da einen tollen Blockbuster rauszumachen, dann freue ich mich, besonders weil es natürlich schön ist, wenn eine neue Generation Turtles bekommt. Wobei es ja in Amerika zurzeit auch eine sehr, sehr, sehr comichafte, so eine 3D-Serie gibt auf Nickelodeon, glaube ich.
Ja,
ja, Ninja Turtles, was ja auch wieder völlig dagegen läuft. Da scheint sich also auch, das läuft unabhängig voneinander. Und ich bin mal gespannt, ob es eben wieder diese comichaften Turtles sind oder ob es der Kinofilm sein kann, der vielleicht eine neue Generation
hat. Also ich meine, ich glaube, du kannst die Turtles nicht erzählen, ohne ein bisschen Klamauk zu haben, ohne ein bisschen Humor zu haben. Ich meine,
wir reden von Michael, ich kann mir halt vorstellen, dass sie den Film zu ernst machen und dann geht er.
Aber ich meine so, also der neueste Trailer, wo man auch am meisten sieht und wo man eben auch Shredder sieht und eben auch sieht, dass der wahrscheinlich eben doch nicht durch von dem Weißen gespielt wird, sondern von jemand anders. Also zumindestens gibt es eine, vorher haben sich ja alle aufgeregt, zu Recht, wie ich finde, dass Shredder jetzt durch einen weißen Ami gespielt wird, was ich, ne, ich meine, es ist immer schwierig, wenn du Nicht-Weiße durch Weiße ersetzt, vor allem in einer Zeit, in der, weiß ich, asiatische Schauspieler, People of Color und so weiter so wenig Jobs bekommen. Es sah zumindest diesmal ein bisschen anders aus, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach so ein Guilty Pleasure-Ding von mir. Vielleicht gucke ich den auch heimlich und schäme mich dabei auf meinem Rechner irgendwann, aber
wir reden darüber, weil was gehört denn so.
Aber ich finde es irgendwie macht er, also ich freue mich ein bisschen.
Ich meine, ich freue mich ja auch und ich weiß, dass du da keine große Antizipation hast, wobei ich das gleich argumentativ in Frage stellen werde, dass du das eigentlich gar nicht darfst. Ich argumentiere ja, dass wenn er gut wird, der für dich zwangsweise beste Film des Sommers Rise of the Planet of the Apes sein muss, abgesehen vom viel zu langen Stolpertitel.
Ja.
Weil ich weiß, du fandest den ersten Film nur so lala, ganz gut, ganz nett. Aber der zweite Film ist aus meiner Sicht der potenziell einzige Utopiefilm, der A, eine Prämisse hat, die Sinn ergibt und interessant ist. Eine Dystopie, die Sinn ergibt und tatsächlich Hintergrund hat. Weil Problem mit Zombiefilmen, Zombies sind einfach nur eine Gegenmasse. Du kannst mit Zombies machen, wie kommen die Menschen untereinander klar? Oder du kannst Zombies die große Bedrohung, die bekämpft werden müssen. Ja. Zombies haben nie eine Kultur, weil sie ja im wahrsten Sinne des Wortes hirnlos sind.
Ja, ja.
Zweites Problem mit Dystopiefilmen, dass die Dystopiefilme fast gnadenlos, Hollywood sei Dank, schwarz-weiß zeichnen.
Ja,
es
ja.
gibt immer die Guten und es gibt die Schlechten. Also so positiv überrascht ich von den Hunger Games Filmen bin.
Ja.
Ist es, du stellst dir zu keinem Zeitpunkt die Frage, wer gut und wer schlecht ist. Am Anfang denkst du, okay, die Armen sind gut, die Reichen sind schlecht und am Ende des letzten Films sind wir an dem Punkt, alle sind schlecht.
Ja.
Das ist auch da sage ich potenziell wieder interessant, dass wir jetzt, ja, sie kann zwischen Pest und Cholera wäre
ja,
die
ja,
gute
klar.
Kenntnis. Das war der erste Film, wo ich dann am Ende gedacht habe, das ist jetzt endlich eine interessante Grundlage, weil es nicht mehr klar ist, für wen du sein musst.
Mhm.
Und von den Trailern zu Planet der Affen Revolution im Deutschen ist das ein Trailer, der dadurch, dass der erste Film aufgebaut hat, diese Bindung zu den Affen aufzubauen, aber gleichzeitig auch menschliche Charaktere gezeigt hat, die nichts anderes wollen, als dass man in Ruhe leben kann, dass der zweite Teil jetzt diese Prämisse hat, viele der Menschen sind an dieser Krankheit gestorben, weil was die Affen klug gemacht hat, ist ein Mittel, auf das die Menschen irgendwann, nicht das richtige Immunsystem hatten. Und jetzt gibt es nur noch so und so viele Affen, so und so viele Menschen. Und die Frage ist, welche Berechtigung haben die Menschen zu sagen, dass sie da leben dürfen? Welche Berechtigung haben die Affen zu sagen, dass sie da leben dürfen? Versuchen sie zu koexistieren? Wird ein Krieg starten? Ich meine, dadurch, dass es auf eine Trilogie angelegt wird, kann man damit rechnen, dass der zweite Teil, egal wie gut er wird, mit diesem Ende, das einigen sauer aufstoßen wird und andere freuen wird, es wird so ein Herr der Ringe 2 Ende. Und im nächsten Film Moment. Und ich hoffe, dass sie den zumindest gut hinkriegen und dass du da nicht sitzt und sagst, Leute, das war die schlechteste Stelle, um aufzuhören. Nee, aber auf den Film freue ich mich wahnsinnig und dann kannst du nämlich das komplette Ende haben, weil das ganz schnell geht. Endlich nach viel zu langer, ich weiß nicht, warum es immer so lange dauert, der Miyazaki-Film. Der letzte Miyazaki-Film kommt jetzt endlich in Deutschland raus. Deutscher Titel, Wie der Wind sich hebt. Auch Mitte Juli, Ende Juli kommt der raus und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ja, erstens aus Nostalgie, weil es der letzte Film von ihm sein wird und seine Filme begleiten mich jetzt durch mein Leben seit über 10 Jahren. Ich hoffe einfach, dass es auch noch mehr Filmemacher gibt, also die es schaffen können, eine eigene Vision so gut durchzubringen durch die Jahre, ohne dass man zu... Also ich meine, er wirkt inzwischen schon ein bisschen altbacken, auch von seiner Erzählweise, aber es ist diese schöne Erzählweise, zu der man zurückgeht.
Ich meine, es ist ja auch das Problem, was man ja auch mit vielen Disney-Filmen mittlerweile hat, dass zwar natürlich toll ist, die ganzen animierten Filme zu sehen, aber es ist auch schön, einen richtig schönen klassischen Zeichentrickfilm zu sehen. Und ich fände es schön, wenn die Japaner haben ja diese Kultur und deswegen kommen da überhaupt noch Serien, Filme und so weiter nach. Aber ich habe das Gefühl, im amerikanischen und europäischen Raum ist das ja zurzeit überhaupt nicht mehr. Du hast dann zwar immer mal wieder so einen Indie-Film aus Frankreich oder so, oder so Kurzfilme, aber so einen richtig klassischen Zeichentrickfilm kriegst du ja nicht mehr von Disney, sondern die machen ja, ich meine, klar, die hatten Küss den Frosch, aber das war's dann ja auch. Das ist jetzt auch schon wieder fast, naja, 10 Jahre nicht, aber gut.
Was hast du noch?
Nee, ich hab eigentlich gar nichts. Also ich meine, ich hab so ein paar Filme, die ich im Kopf schwören habe, aber bisher war X-Men so mein großes Highlight von den Blockbustern. Es gibt so von dem anderen lasse ich mich noch so ein bisschen überraschen, weil ich jetzt auch was so Indie-Filme betrifft. Ich freue mich auf alle Fälle sehr auf den Winter, um zu schauen, wenn dann so die Oscar-Season wieder losgeht und wenn dann eben auch so die Filme rauskommen, die dafür in Frage kommen. Aber zurzeit ist mein ganzes Herz ausgerichtet auf Sailor Moon, muss ich sagen.
Und die Turtles.
Die Turtles nicht ganz so stark. Die Turtles sind so nebenbei. Aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mich wirklich hypt, ist Sailor Moon zurzeit. Und ich kann noch nicht weiter darüber hinaus gucken. Und es soll ja auch direkt mit 50 verschiedenen Untertiteln rauskommen. Also ich bin...
Wir sind gespannt. Das war's. Wie immer ist es länger geworden, als wir dachten. Aber es gab am Ende doch eine ganze Menge zu erzählen.
Genau.
Wir hatten ja
was jetzt glotzt auch... ihr denn so?
Genau.
Das ist die Frage aller Fragen.
Was glotzt ihr so? Findet ihr, dass wir nur Schwachsinn glotzen? Oder was denkt ihr, dass wir eigentlich glotzen sollen?
Das können wir nämlich auch mal machen. Wenn ihr uns sagt, dass wir glotzen sollen, gucken wir es und dann sprechen wir es.
Genau.
Oder schreiben dazu.
Also alles, was... bitte aber keine Serien, die irgendwie x Staffeln haben.
Ich wollte gerade sagen...
Eher Filme.
Genau. Filme sind gut. Oder so Episoden. Aber
genau.
so... So 10 Staffeln, das ist, wir haben auch noch ein Leben.
Ansonsten genau, aber wir versuchen uns das nächste Mal zeitnah wieder zu melden. Bis dahin glotzt schön weiter und meldet euch bei uns. Wir melden uns so oder so, ob ihr wollt oder nicht, wieder bei euch. Bis dann.
Was für ein Schlusswort. Tschüss.